NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Es ist derzeit nicht leicht, sich ein Bild von der israelischen Gesellschaft zu machen. Über 1 Million Menschen haben dort am vergangenen Wochenende für ein Ende des Krieges und die Rückkehr der israelischen Geiseln demonstriert. Mehr als je zuvor. In Deutschland, das einwohnermäßig 8-mal so groß ist wie Israel, entspräche das 8 Millionen Demonstrierenden. Zugleich gibt es viele, die der Regierung von Ministerpräsident Netanyahu die Stange halten und überzeugt sind, dass er das Richtige tut. Einige von ihnen lässt Sarah Levy in ihrem neuen Buch zu Wort kommen. Mit Schrecken beschreibt die Deutsch-Israelin, sie lebt seit knapp 6 Jahren in und vor Tel Aviv, wie Menschen in ihrem Umfeld sich radikalisieren, wie ihr Schwager sie als Verräterin beschimpft, weil sie auf die Kinder in Gaza hinweist, wie die Gesellschaft ihrer Wahrnehmung nach immer zerrissener und immer polarisierter wird. Zerrissen ist sie selbst. Ihr Buch »Kein anderes Land – Aufzeichnungen aus Israel« entsteht, beginnend mit den Protesten im Sommer 2023 und dann dem Massaker der Hamas im Oktober 2023 bis zum Juni 2025. Zum Teil schreibt sie in den Pausen zwischen ständigem Rennen in den Mamad, den betonierten Sicherheitsraum, der im günstigen Fall vor Raketen schützt. Manchmal schreibt sie sehr kritisch über israelische Medien. Zitat, ich kann in diesen Tagen kaum noch Fernsehen gucken, ohne von der Berichterstattung angewidert zu sein. Und sie schreibt von Reflexionen der eigenen Zerrissenheit. Zitat, das hier um mich herum ist mein Land. Sein Krieg ist mein Krieg. Seine Probleme sind meine Probleme. Oder an anderer Stelle, ich bin der Armee dankbar. Sie schützt mich, mein Kind, meinen Partner. Zugleich hat diese Armee innerhalb kürzester Zeit Zehntausende Palästinenser getötet. Sarah Levy erzählt viel vom Alltag in Israel, von ganz verschiedenen Stimmen und Situationen. Ich habe sie gestern Vormittag sprechen können und sie zunächst gefragt, wie es ihr jetzt im Moment geht.
Im Moment geht es uns gut. Wir haben uns engagiert mit der Rakete, die einmal die Woche aus dem Jemen kommt. Dann bleibt unser Leben für 10 Minuten stehen, aber danach gehen wir aus dem Bunker raus und leben weiter. Das ist ganz anders als in Gaza. Die Tatsache, dass so viele Menschen auf die Straße gingen, zwar in erster Linie für die Geiseln und nicht so sehr für die Palästinenser, das ist zumindest anders als zuvor. Und dass die Menschen wirklich genug haben von diesem Krieg und nicht mehr daran glauben, dass irgendwelche Ziele erreicht werden mit militärischer Kraft. Es war einfach schön zu sehen, dass es endlich so viele sind.
Angst spielt in ihren Schilderungen eine große Rolle. Raketenangriffe manchmal aus 4 Himmelsrichtungen. Voriges Jahr von der Hamas im Süden, der Hisbollah im Norden, aus dem Jemen von den Houthis und dann sehr extrem und bedrohlich aus dem Iran. Wie kann man damit umgehen, zumal mit einem 3-jährigen Sohn, der ja auch schon Fragen stellt?
Die Frage stelle ich mir eigentlich jeden Tag. Man fängt an, ganz viel zu relativieren. Vor allem, weil jetzt zum Beispiel die Bedrohung durch den Iran-Krieg, wo Menschen in ihren Safe Rooms getötet wurden, wieder ein ganz anderes Level von Angst war, als zum Beispiel am 7. Oktober für uns, die den Tag zwischen Safe Room und Fernseher verbracht haben. Und diese Todesangst wie im Iran-Krieg, die hatte ich zum Beispiel noch nie zuvor. Und dadurch, dass alles immer schlimmer wird, wird man fast auch ein bisschen resilienter. Das hört sich jetzt absurd an, aber das eigene Leid relativiert sich. Der Blick nach Gaza hilft manchmal auch, um zu sagen, okay, uns geht es doch einfach noch gut. Aber ja, mit meinem Sohn ist es schwierig. Also ich spiele mit ihm Spiele wie Mama geht jetzt ins Bad, das ist der Bunker, da muss man 10 Minuten drinbleiben und wenn der Ton erklingt, dann darf man wieder raus. Also das sind einfach Teile des Alltags, aber ich versuche meinem Sohn auch anders Sicherheit zu vermitteln.
Wie anders Sicherheit zu vermitteln?
Naja, ihm zum Beispiel zu sagen, dass wenn die Sirene erklingt, dass das ein Notfall ist. Das kennt er aus seinen ganzen Kinderserien. Da muss dann die Ambulanz kommen, die hat auch eine Sirene. Und ich zeige ihm in der Warn-App zum Beispiel, wo es überall den Notfall gab. Das sieht man dann in den Apps, dann sind so kleine rote Punkte. Das sage ich, das sind die Herzen. Und das hilft ihm manchmal so ein bisschen, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben, die nicht so erschreckend ist, wie da möchte uns jemand auslöschen.
Die israelischen Medien kommen bei Ihnen sehr schlecht weg. Was kritisieren Sie?
Also, dass wir bis heute mehr als 22 Monate in diesen Krieg hinein kaum Bilder aus Gaza sehen, dass IDF-Statements kritiklos und übernommen werden, also eine sehr große Militarisierung, also es ist einfach Wahnsinn. Und im Gegensatz dazu sehen wir fast nichts aus Gaza. Und wenn, dann wird es immer angezweifelt und gesagt, es ist inszeniert. Es ist sehr schwierig.
Ja, hier in Deutschland weiß man erst recht oft nicht, was man glauben soll. Also ein Bild von einem angeblich verhungernden Kind in Gaza entpuppt sich als Bild eines chronisch kranken Kindes aus Gaza, das dank israelischer Hilfe seit längerem in Italien behandelt wird. Wie informieren Sie sich denn? Wie machen Sie das?
Ich kann natürlich auch nicht einschätzen, ob alles stimmt, was ich sehe und was mich berührt aus den sozialen Medien in Gaza. Ich versuche, diesen Riesen-Accounts, die auch viel Propaganda machen, nicht zu folgen oder sie zumindest mit Skepsis zu betrachten. Ich folge ganz normalen Bloggern, auch vielen Frauen, die einfach ihr Leben mitdokumentieren auf Instagram. Ich folge Kollegen, also mein Spiegelkollege hat zum Beispiel auch eine Kollegin in Gaza, die Palästinenserin ist und die mit zwei Töchtern dort ist. Und man kann ja schon einschätzen, ob jemand zum Beispiel von Getöteten immer als Märtyrer spricht, dass das dann eine andere Form von Indoktrinierung ist, als wenn man sagt, das sind Getötete. Ja? Also ich glaube, man kann ein bisschen schauen, dass man versucht, sich viele unterschiedliche Quellen zu holen, mit vielen unterschiedlichen Leuten irgendwie sich anzugucken, was die erleben und im Zweifel auch einfach nachzufragen. Also ich meine, die Menschen sind alle erreichbar, wenn sie Internet haben, wenn sie Social Media haben und einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Meine Erfahrung ist, dass das auch wirklich gut funktioniert.
Funktioniert das in erster Linie auf Englisch?
Ja, natürlich. Also ich kann kein Arabisch leider.
Ein zentrales, wenn nicht das zentrale Kapitel Ihres Buches schildert ein Gespräch zwischen Ihnen und Ihrer israelischen Schwiegermutter. Als das israelische Fernsehen ein Trümmerfeld in Gaza zeigt und Ihre Schwiegermutter murmelt, geschieht Ihnen recht. Sie verweisen dann auf das Leid der Kinder in Gaza, die sterben, die leiden. Können Sie erzählen, was Ihre Schwiegermutter dazu sagt?
Meine Schwiegermutter hat eine sehr gängige Einstellung dazu hier in Israel. Die sagt, nach all diesen Erfahrungen, all diesen Kriegen, all den Terroranschlägen, all den ausgeschlagenen Angeboten auch an die Palästinenser für einen eigenständigen Staat, bin ich voll bis oben hin. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Und haben wir denn kein Recht darauf, uns sicher zu fühlen? Und sie gibt mir all diese Beispiele, dass sie als junges Mädchen schon Angst hatte, als ihre Mutter aus Jerusalem nicht zurückkam, weil man nicht wusste, was passiert war. Sie erzählt von den Zeiten, wo Busse in die Luft gesprengt sind. Und natürlich auch so Erfahrungen wie, dass sie mit drei Kindern allein zu Hause war im Golfkrieg und dann die Schlüssellöcher und die Luftritzen im Fensterrahmen mit Klebstoff oder Kaugummi zugeklebt hat. Das sind sehr eindrückliche Dinge, die einfach zeigen, dass viele Israelis an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, ich grenze mich emotional und räumlich von den Palästinensern ab, weil ich nicht mehr daran glaube, dass es zu irgendwas anderem führen kann als das, was wir jetzt haben.
Können Sie das ein bisschen verstehen? Also Sie schreiben, dass das Gespräch in Ihnen eine wichtige Erkenntnis befördert habe. Welche Erkenntnis?
Viele. Einerseits, dass ich natürlich nie 100% nachempfinden kann, was meine Schwiegermutter und so viele Israelis irgendwie durchgemacht haben. Ich bin nicht in der Armee gewesen. Ich kam mit Mitte 30 nach Israel. Ich bin nicht in dieser Gesellschaft aufgewachsen mit diesen Traumata und diesen Erfahrungen und dieser Politik auch. Ja? Also wir haben ja auch eine Politik, die kein Interesse daran hat, einen palästinensischen Staat aufzubauen. Also deswegen, ich kann gewisse Dinge verstehen, wenn sie mir sie erklärt. Ich verstehe, was sie fühlt. Ich bin nicht mit allem einverstanden, aber ich kann wirklich auch gefühlsmäßig verstehen, dass sie keine Hoffnung mehr hat. Ich kann sie dafür verurteilen, dass sie sich genozidal äußert, aber ich kann ihr nicht Hoffnung geben, die sie nicht mehr hat oder nicht mehr gelernt hat zu haben.
Sie schreiben, die derzeitige israelische Regierung sei die Hauptgefahr für Israels Zukunft. Wie meinen Sie das?
Also ich zeige in meinem Buch ja auch, was diese Regierung schon vor dem 7. Oktober mit der Gesellschaft hier gemacht hat. Dadurch, dass diese Justizreform das Land weniger demokratisch machen sollte und jüdischer, dass viele Menschen darüber sich verstritten haben. Menschen sind mit ihrem Auto in Demonstrationen reingefahren, deren Meinung sie nicht teilten. Also es war eine wahnsinnige Extremität da. Und diese Spaltung, diese Polarisierung hat die Regierung total angeheizt. Also es gab wirklich den Begriff des Bürgerkriegs. Und in dieses Extreme hinein kam dann der 7. Oktober. Und bis heute ist es so, dass zwar der Kriegsslogan ist irgendwie, gemeinsam werden wir siegen, aber es gab dieses Gemeinsam nie. Und es wird auch nicht geschaffen von dieser Regierung. Und ich glaube, wenn Israel von innen auseinanderbricht, ist es weitaus gefährlicher als ein Hamas-Angriff oder ein Hezbollah-Angriff oder auch ein iranischer Krieg.
Unterstützer der Regierung von Ministerpräsident Netanyahu sagen, wenn wir jetzt aufgeben, war alles umsonst. Die Hamas wird weiter da sein, sie wird sich regenerieren. Sie selbst zitieren aus einem libanesischen Fernsehinterview mit einem Politbüromitglied der Hamas, der klar sagt, für Israel ist kein Platz, wir müssen diese Nation vertreiben und so weiter. Fürchten Sie nicht, dass alles in ein paar Jahren von vorne losgeht, wenn die Hamas jetzt nicht gänzlich zerschlagen wird?
Also dazu sage ich immer, der 7. Oktober war nicht nur eine Demonstration der Stärke von Hamas, sondern auch ein Scheitern auf israelischer Seite, auf der israelischen Armee, der Geheimdienste, der Regierung, die nicht erkannt hat, was für eine Gefahr da ist. Und dass eine Spaltung, wie sie diese aktuelle Regierung immer vorangetrieben hat, zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde und der Hamas, dass es vielleicht nur noch extremere Zustände geschaffen hat. Und dieser Zustand, zumindest von israelischer Seite, ich glaube nicht, dass der jemals wiederkommen wird. Das heißt, gewisse Voraussetzungen sind einfach auch nicht mehr gegeben, um noch einen 7. Oktober zu machen. Ist das Bedürfnis bei vielen Terroristen noch da? Bestimmt. Das werden wir nicht ändern können. Aber da müssen wir auch langfristige Strategien schaffen, die eine Alternative für die Menschen dort schaffen, dass sie sich nicht Hamas zuwenden. Und das haben wir bis heute nicht getan, obwohl das schon am 8. Oktober klar war, dass nur militärisch allein nichts erreicht werden kann.
Für Menschen in Deutschland, die sich Israel verbunden fühlen, ist ihre Kritik an israelischer Politik, die ja in Israel völlig normal ist, teilweise sehr schwer erträglich, weil hier solche Kritik oft einhergeht mit einer krassen Verharmlosung oder sogar Beweihräucherung der Hamas, die schließlich den Krieg sofort beenden könnte, wenn sie endlich die Geiseln frei ließe und die Waffen niederlegte. Wie gehen Sie damit um?
Also ich habe viele Gespräche, auch sehr kontroverse, mit Juden aus Deutschland, mit meiner Familie. Aber ich sage immer, ich lebe in Israel. Ich spreche nicht für die deutschen Juden. Ich weiß, dass deren Ängste berechtigt sind. Und ich weiß, dass ich habe das ja mitbekommen, als wir nach dem 7. Oktober 4 Wochen nach Deutschland sind. Es war eine ganz, ganz schwierige Stimmung. Und das war erst wenige Wochen nach dem Kriegsbeginn. Also deswegen für mich ist es so, ich spreche nicht für die deutschen Juden. Ich kann das nachvollziehen, was dort viele empfinden. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich mir immer wünsche, dass auch die Menschen in Deutschland das verstehen, was hier passiert. Dass ich nicht, wenn ich diese Regierung kritisiere, die Hamas unterstütze. Es ist meine Pflicht, das zu tun. Denn wenn Israel irgendwann von innen auseinanderbricht wegen dieser Regierung, dann betrifft das auch die deutschen Juden.
Ganz herzlichen Dank, Sarah Levy. Ihr spannendes und gehaltvolles Buch »Kein anderes Land – Aufzeichnungen aus Israel« ist bei Rowohlt erschienen und kostet 24 Euro. Sie lesen daraus am 18. September um 19.30 Uhr auf Einladung des jüdischen Salons am Grindel, der jetzt schon einen größeren Raum anmieten musste wegen des großen Andrangs nach Karten. Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug den Song »Ha Anashim Ha Achonim« zu Deutsch »Die letzten Menschen«, ein Song von Adam Ben Amitai gewünscht, einem israelischen Singer-Songwriter. Was ist das für ein Lied?
Es ist eigentlich ein Liebeslied über ein Paar, was sich den Weltuntergang anguckt und dabei wenigstens noch einander hat.
Es ist sehr ergreifend. Identifizieren Sie sich damit?
Absolut. Ich fand das Lied schon schön von der Melodie her, aber als ich den Text gelesen habe, da habe ich meinen Partner und mich gesehen, die manchmal wie so die letzten Menschen auf einer einsamen Insel irgendwie sich sehen in einem Meer von Hass und sich fragen, wann werden wir gerettet oder müssen wir uns selber retten?
תקשיבי אל תיבהלי, המים אוטוטו עולים, עוד רגע כל זה נעלם. ותראי, זה די נחמד, בסוף מצאנו ספוט מושלם. שני מושבים ממש קרובים, נראות את הסוף של העולם. עושה שוב מההתחלה גם את האש את השן המעבולת הגדולה גשם שדופק ולא רואים את העונה. אולי עדיין ישנה, היא לא חוזרת, לא עונה. והם בונים להם טבע ומפליגים, אבל לאן? שהיה פה לא היה פה עד שהקים אותו כאן. הם לא קראו לנו לבוא, והם ודאי צודקים. את אוחזת בידי אומרת שצפוף בפנים. אני ואת, את ואני, האנשים האחרונים.
האנשים האחרונים. Das war Adam Ben Amitai. Er lebt im Großraum Tel Aviv und hat ein ganzes Album nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober geschrieben, das sich mit der Angst und dem Zusammenleben verschiedenster Menschen in einer Gesellschaft befasst. Und nun der Nachrichtenüberblick.
In Dresden wird zum ersten Mal in Europa öffentlich eine Torah-Rolle geschrieben. Ein dafür qualifizierter Schreiber werde damit täglich etwa 4 Stunden beschäftigt sein, sagte Rabbiner Akiva Weingarten beim Start des Projekts. Bis der Schreiber die 5 Bücher Mose handschriftlich auf ein Pergament gebracht hat, werden laut Weingarten etwa 1,5 Jahre vergehen. Mit einer Feierstunde im Dresdner Rathaus wurde das Projekt der jüdischen Kultusgemeinde an diesem Donnerstag eröffnet. Das Schreiben findet streng nach den überlieferten Regeln statt und gilt als heiliger Akt. Rund 80 orthodoxe Rabbiner aus verschiedenen Ländern fordern die israelische Regierung auf, der Hungersnot in Gaza ein Ende zu bereiten. Wie die katholische Nachrichtenagentur berichtet, ging die Initiative von US-Rabbi Josef Blau aus. Die Gräueltaten der radikal-islamischen Hamas entbünden Israel nicht von seiner Verantwortung für die humanitäre Krise im Gazastreifen, heißt es in dem Schreiben. Zudem verurteilen die Rabbiner die eskalierende Gewalt durch extremistische Siedler im Westjordanland. Sie habe zum Mord an Zivilisten geführt und die Region weiter destabilisiert. Dieser historische Moment erfordere eine Stimme, die in den jüdischen Werten verwurzelt und von der traumatischen Geschichte der Verfolgung geprägt sei. Die Gedenkstätte im ehemaligen NS-Konzentrationslager Buchenwald darf Menschen mit einem sogenannten Palästinensertuch den Zutritt verwehren. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Weimar entschieden. Es wies die Klage einer Frau zurück, die mit dem Tragen des Tuchs gegen die aktuelle israelische Politik protestieren wollte. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das Sicherheitsgefühl vieler jüdischer Besucher durch das Tragen eines Palästinensertuches gefährdet werden könne. Das grundgesetzlich geschützte Recht auf freie Meinungsäußerung müsse in diesem Fall hinter den Stiftungszweck der Gedenkstätte zurücktreten. Bund, Länder und Kommunen haben sich auf den 1. Dezember als Arbeitsbeginn für die neuen Schiedsgerichte zur Klärung strittiger NS-Raubkunstfälle geeinigt. Kulturstaatsminister Weimar erklärte, die Einsetzung der neuen Schiedsgerichtsbarkeit sei ein wichtiger Schritt, um die Rückgabepraxis zu verbessern. Erstmals könnten Rechtsnachfolger des NS-Kulturgutraubs ein Verfahren auch einseitig anstoßen. Das mache die Verfahren fairer und zeitgemäßer. Das bisherige Verfahren zur Rückgabe von NS-Raubgut an die Familien vor allem jüdischer Opfer war zunehmend umstritten, weil unter anderem beide Seiten einer Anrufung der beratenden Kommission zustimmen mussten. Der jüdische Spieleentwickler Luc Bernard aus Frankreich hält den Holocaust für ein Thema, das Videospiele häufiger aufgreifen sollten. Viele Games über den Zweiten Weltkrieg hätten den Holocaust bisher ignoriert. Hollywood-Filme erzählten vor allem Überlebensgeschichten, sagte der Spielemacher bei der Gamescom in Köln. Games seien die Zukunft des Geschichtenerzählens. In seinem Spiel The Light and the Darkness begleiten Spielerinnen und Spieler eine polnisch-jüdische Familie im besetzten Frankreich. Bei vielen Gamern habe es emotionale Reaktionen und Empathie ausgelöst. An diesem Wochenende starten die jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide. Unter dem Motto »Jüdisch dabei« bietet das Braunschweiger Israel-Jakobson-Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte Lesungen, Konzerte, Filme und Führungen an. Die rund 50 Veranstaltungen finden nicht nur in den großen Städten, sondern zum Beispiel auch in Wolfenbüttel, Bad Harzburg, Celle, Aschersleben, Seesen und Wöltingerode statt. In Goslar bieten Schüler eine Führung durch die jüdische Geschichte ihrer Stadt in der NS-Zeit an. Im Israel-Jakobson-Netzwerk engagieren sich wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen, aber auch Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Landkreisen und Städten. Ziel sei die Erforschung und Vermittlung der jüdischen Kultur in Vergangenheit und Gegenwart. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Salomon Almikia Siegel aus Bamberg. Es spricht Johannes Avenarius.
Im Abschnitt Re'eh lesen wir Ausführungen zu den Kaschrut, den jüdischen Speisevorschriften. Im 14. Kapitel des 5. Buchs Mose heißt es: Du sollst das Böcklein nicht kochen in der Milch seiner Mutter. Unsere Weisen verstehen dieses Gebot nicht nur nach seinem buchstäblichen Wortlaut. Es handelt sich hier um mehr als nur um den Spezialfall einer Speisevorschrift, der sich ausschließlich auf ein Böcklein und die Milch seiner Mutter bezieht. Es geht ihnen um einen viel weiteren Bedeutungshorizont. Sie leiten hier das generelle Verbot ab, Fleisch und Milch miteinander verzehren zu dürfen. Dabei entsteht die Frage, warum schreibt die Tora das nicht ausdrücklich? Ein weiteres Beispiel gleicher Auslegungsart finden wir im 2. Buch Mose Kapitel 21, wo es heißt Auge um Auge. Die buchstäbliche Erklärung würde lauten, wenn ein Mensch das Auge eines anderen beschädigt hat, soll das rabbinische Gericht für die gerechte Strafe sorgen. Dem Täter soll, wie dem entsprechend von ihm Geschädigten, das Augenlicht genommen werden. Doch auch hier bieten unsere Weisen eine andere Erklärung. Vielmehr sei der Täter verpflichtet, eine Geldsumme für das geschädigte Auge zu leisten. Es geht also nicht um eine physische Bestrafung des Täters, sondern um eine finanzielle Entschädigung, um einen Schadensausgleich. Auch hier fragen wir uns, warum schreibt die Tora nicht klipp und klar, der Wert eines Auges ist zu zahlen? Allein mit diesen beiden Beispielen wären wir noch lange nicht am Ende von Aussagen, die unsere Weisen nicht oder nicht nur wortwörtlich auslegen. Kommen wir aber noch einmal zum Gebot, das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter zu kochen. Jeder Mensch, ob er vegetarisch lebt oder nicht, fühlt instinktiv, es ist nicht korrekt, ein Böcklein in der Muttermilch zu kochen. Sie ist naturgemäß dazu da, das Jungtier zu nähren und sein Überleben zu sichern. Doch wird die Milch zweckentfremdet, ja geradezu missbraucht, wenn sie dazu dient, das Böcklein in ihr zu kochen. Diesen Zusammenhang des Lebens zu entdecken, für ihn zu sensibilisieren, das ist das Ziel der Tora. Sie würde es nicht erreichen, spräche sie schlicht und einfach das Verbot aus, Fleisch in Verbindung mit Milchprodukten zu verzehren. Sie möchte das Gefühl im Menschen wecken, mit der Natur und ihren Geschöpfen in diesen geschilderten und vielen anderen Fällen nicht brutal umzugehen. Genauso verhält es sich bei dem Gebot Auge um Auge. Der natürlichen Denkweise entspricht es, dass der Schädiger infolge seiner Tat wie der von ihm Geschädigte sein Auge einbüßt. Diese Strafe wäre durchaus angemessen und gerecht, weil es sich beim Verlust eines Auges um eine nicht wiedergutzumachende Tat handelt. Der Schwere dieser Tat entspräche es, nach dem buchstäblichen Grundsatz zu handeln, Auge um Auge. Doch auch hier tritt unser Verständnis der Tora einer sich fortsetzenden Brutalität entgegen. Sie verlangt Schadensersatz finanzieller Art und will mit ihrer drastischen Formulierung zu der Einsicht führen, es soll gar nicht erst zu so einer Tat kommen, die den Mitmenschen derart physisch schwer schädigt. Es geht am Ende weniger um materiellen Ausgleich als darum, das Leben in einem sozialen Raum zu fördern und abzusichern. Wir erkennen, es genügt in vielen Fällen nicht, beim Wortlaut einzelner Verse der Bibel stehen zu bleiben. Der Wortlaut soll dazu dienen, weiterzudenken, in die spirituelle Dimension und Auffassung der Mitzvot vorzudringen. So gelingt es der Tora, ein Gefühl für das Leben und seine Zusammenhänge in uns zu wecken. Sie leitet uns zur Halacha, zum Weg an, ein ethisches Leben zu führen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikia Siegel aus Bamberg. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie das Torat Adonai. Übersetzt lautet der Text: Gottes Lehre ist perfekt und stellt die Seele wieder her. Es singt Judy Rees, begleitet vom Chor der Liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.
Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.